Herzlich willkommen zum letzten, hoffentlich downgelockten Corona-Gottesdienst. Ab 14.02. werden wir uns wieder in der Kirche treffen. Ich eröffne den Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus Christus. Er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Amen. Wie es bei uns üblich ist, lesen wir die 10 Gebote vor dem Gottesdienst. Und das ist nötig und gut so. Die jüdischen Synagogen, ja, da werden sie jeden Samstag gelesen, bei jedem Gottesdienst. Warum lesen wir die Gebote? Ja, Gott hat seine Gemeinde aus Ägypten erlöst, sie versammelt und ihr dann diese 10 Gebote gegeben. Und die Juden sagen, das war der Erlöser, der Bräutigam, der seine Braut aus der Sklaverei losgekauft hat und sie in seinen Ehebund geholt hat. Ihr auch den guten Ehevertrag, Versöhnung und Gemeinschaft in der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung gegeben hat. Denn das Problem der Braut ist, dass ihre Mitgift die Sünde ist, die sie vom Sklavenhalter, dem Teufel, erhalten hat. Und sie ist sozusagen diese Mitgift in Fleisch und Blut übergegangen. Sie wirkt und ist andauernd da. Aber die Umprägung zur guten Braut ist eben auch da und wirkt gegen die Sklavenprägung. Und diese 10 Gebote, die ich gleich lese, sind Liebes- und Bundessache. Die erlöste Braut will sie, nicht nur weil sie gut sind, sondern wegen ihm. Das erste Gebot ist kein Gebot, sondern eine Zusage. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Das ist Evangelium. Und daraus folgt, wenn ich das schon bin, dann sollst du dir keine anderen Götter neben mir suchen. Ja, logisch. Wenn man ihm sein Leben verdankt und die Erlösung und die Bewahrung und die Behütung und das, all das Gute, das man hat, ja, dann läuft man ihm nicht aus der Schule, sucht sich nicht sonst irgendetwas, worauf man sein Vertrauen setzen kann. Logisch. Das zweite Gebot ist das, du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Ja, das ist ein Problem, wenn wir Gott nicht sehen, wenn wir den Erlöser nicht sehen, dann machen wir uns Bilder. Und es sind seltsame Bilder. Die Braut hat ihn nie gesehen und sie hat sich Bilder gemacht und die waren nicht gut und die sind buchstäblich von ihrer Sünde durchdrungen. Auch die schönsten Bilder, die sie sich von Gott macht, sind nicht das, wie er ist. Er macht sein Bild und er macht es und der Kolosserbrief sagt uns, dass der Herr Jesus Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ihm sollen wir gehorchen, ihn sollen wir lieben, ihm sollen wir folgen. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Also Missbrauch ist das Gegenteil von Vertrauen. Aber Vertrauen ist dann für sich dasselbe Wort wie Glauben. Wenn er uns schon erlöst hat, ja, dann sollen wir ihm dafür danken, sollen wir ihn ehren. Und das tun wir nicht, indem wir fluchen, ihm aus der Schule laufen, seinen Namen durch unser Leben runtermachen. Denn das ist die andere Sache, an uns erkennt man ihn. Jedenfalls die Welt. Woran soll die Welt erkennen, dass es Gott gibt, außer an denen, die ihm gehorchen? Das ist bei uns eben das Problem. Erkennt man den Herrn bei uns, ehren wir ihn. Viertes Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An einem Tag versammelt Gott seine Leute. Es ist Gemeinschaftstag, also die Braut ist gegenwärtig, der Herr ist gegenwärtig, wie ich zu Beginn des Gottesdienstes gesagt habe bei der Eröffnung. Er sagt zu, dass er in der Mitte der Versammlung ist. Aber versammelt sich die Gemeinde auch zu ihm und hört sie auf ihn und antwortet sie ihm, so wie er es gerne hat, gut antworten. Durch ihre Lieder, durch ihre Gebete, durch ihr Leben. Das ist zu Corona-Zeiten ein Problem, jedenfalls die Versammlung. Fünftes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht. Das ist für die Kinder gedacht, sie sollen ihren Eltern gehorchen, auch der Mutter. Und ja, natürlich, die sorgen für die Kinder, hoffentlich. Sie sorgen auch so für die Kinder, dass, wie im zweiten Gebot im Nachsatz angedeutet wird, sie die Kinder zu Gott hin erziehen, ein Vorbild sind im Glauben für die Kinder, Gottesdienst gehen, sie die Kinder mitnehmen, sie unterweisen in Gottes Wort und natürlich für sie beten. Die Kinder sollen ihre Eltern ehren. Das sechste Gebot ist, du sollst nicht töten, nicht morden, nicht runtermachen, jedenfalls laut dem Neuen Testament, den anderen nicht schlecht machen, ihn nicht benachteiligen, sondern sein Leben fördern. Und wie das Doppelgebot sagt, du sollst nicht nur Gott lieben, sondern auch deinen Nächsten. Auch ganz praktisch, nicht nur theoretisch ihn in Ruhe lassen, praktisch ihn lieben, durch Gutes tun. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, das ist einmal Gott aus der Schule laufen. Nein, natürlich, es ist zuerst dem Ehepartner nicht aus der Schule zu laufen, die den Bund, bei dem Gott der Trauzeuge ist, nicht brechen. Weder in der Tat, noch in Bildern, Pornografie gehört dazu, oder in Gedanken. Denn man bricht damit auch den Bund mit Gott, indem man gegen seine gute Weisung handelt. Achtes Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Das sagt der Bräutigam, der Erlöser, zur Braut. Ja, du sollst tatsächlich nicht stehlen, sondern du bist erlöst, um Gutes zu tun, um die anderen zu fördern, nicht um ihnen etwas unerlaubt wegzunehmen. Das gilt für die Kinder genauso wie für die Eltern, das gilt für die Kollegen, das gilt auch für den Staat, Steuern hinterziehen. Und es gilt natürlich auch gegenüber Gott. Er hat seine Gemeinde gegründet und die Gemeinde braucht Geld. Und Gott hat einen Anteil angeordnet, den die Gemeinde, deine Gemeinde, in der du das Leben, das Heil und die Zurechtweisung und die Geschwister auch findest, ja, dass du die auch so unterstützt. Das neunte Gebot ist, du sollst nicht lügen. Oder wörtlich, du sollst kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten sagen. Und das ist gar nicht so einfach, dass man in der Wahrheit bleibt. Denn oft denkt man etwas über die und den und dann sagt man es auch. Und wenn sich dann herausstellt, dass es nicht wahr ist, dann hat man gelogen. Hat etwas Falsches über Gottes Geschöpf oder sogar über Gottes Kind gesagt. Und was ist dann zu tun? Man soll zur Wahrheit stehen und hat um Vergebung zu bitten bei dem Menschen, über den man etwas Falsches gesagt hat. Und bei Gott. Wenn der Mensch einem nicht vergibt, das ist dann seine Sache, das ist sein Problem. Aber Gott vergibt uns, wenn wir unsere Sünde bekennen. Das 10. Gebot ist, du sollst nicht begehren. Und egal, was wir begehren, wir haben Mängel und wir begehren auch. Und das ist ja an für sich nicht schlecht, begehren. Ich begehre Gott zu lieben, ich begehre das zu tun, was Gott will. Aber hier ist gemeint eben genau das Gegenteil. Wir begehren das, was der andere hat und sagen damit, Gott, du sagst nicht recht für mich, du meinst es nicht gut mit mir, ich will das auch haben. Und dann machen wir Pläne und setzen in Gang, um das zu kriegen. Gegen Gott und gegen den Nächsten. Das sind die 10 Gebote. Sie sind seiner Braut gesagt. Und an für sich nicht nur seiner Braut. Die will das tun. Es ist auch allen Menschen gesagt. Denn nach Römer 2,15 hat Gott das dem Menschen oder diese Gebote den Menschen ins Herz gelegt. Sie wissen, wie Gott ist und dass er auch ein Richter ist, dass er gerecht ist und dass er deswegen auch die Ungerechtigkeit strafen muss. Das gehört zur natürlichen Offenbarung Gottes im Menschen. Also wir können uns da nicht rausreden, wenn wir diese Gebote gebrochen haben. Aber Gott hat, wie ich anfangs gesagt habe, damals dieses Zelt der Begegnung eingerichtet. Da war Versöhnung möglich. Da wurden Opfer gebracht. Da hat sonst jemand für die Sünde bezahlt. Und dieses Zelt der Begegnung ist ein Abbild und ein Vorbild auf den Herrn Jesus Christus hin. Er hat für die Sünde seine Braut bezahlt. Er hat ihre Schulden getilgt. Denn sie sind eins. Ja, und wenn sie jetzt die Braut diese Gebote gebrochen hat und sie bricht sie mehr oder weniger andauernd, was hat sie zu tun? Sie hat ihre Sünde zu bekennen, einzugestehen und muss ihm sagen, ja, das war schlecht, verzeih mir, ich will es nicht mehr tun, ich will dir treu sein. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und wir halten eine kurze, stille Zeit, in der wir unsere Sünden bekennen. Ich schließe die Stille ab mit meinem Gebet. Lieber Herr, du hast deine Liebe gezeigt, indem du dein Leben gegeben hast, freiwillig, für deine Braut, für deine Gemeinde. Und ich danke dir dafür. Und es ist nicht nur so, dass du dein Leben gegeben hast und tot geblieben bist, Schulden bezahlt hast. Du bist auch auferstanden von den Toten, um deine Gemeinde, deine Braut zurechtzubringen, um für sie zu sorgen, um sie zu lieben, ihr Gutes zu tun, sie gemäß dem Bund zu fördern. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich jetzt, nimm weg unsere Sünde. Vergib mir. Vergib uns. die Mängel an Treue, die Übertretungen deiner guten Gebote, das Zurückstoßen von dir, das Abwenden von dir. Vergib den bösen Eigenwillen und nimm's auf dich. Ich bitte dich jetzt, reinige uns, segne uns, vergib uns, regeneriere unsere Seele, bring unseren Willen zurecht, zum Rechten. Und tu das durch Geist und Wort. Dir zur Ehre und zum Dank und uns zum Guten. Amen. Die Predigt heute ist in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 37 bis 47. Die Apostelgeschichte wurde im 3. Jahrhundert vom Kirchenvater Origenes Praxis der Apostel genannt. Im Englischen heißt sie einfach Acts, Handlungen, Aktion. Und man hört bei den Filmen, wenn Filme gemacht werden und Szenen gedreht werden, dann hört man immer dieses Wort Action. Und an für sich liebt man die Action. Hier in der Apostelgeschichte sind es eigentlich nicht die Aktion der Apostel. Es sind die Aktion des dreieinigen Gottes. Die Apostel reagieren nur auf Gottes Wort und seine Aktion. Auch heute ist Gott durch den Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist in Aktion. Und wir reagieren nur so oder so. Der Herr Jesus zeigte sich nach seiner Auferstehung 40 Tage lang und sprach über Gottes Reich. Wichtig. Denn am Tag seiner Himmelfahrt befahl er ihnen, in Jerusalem zu warten, bis der Heilige Geist kommt, den er ihnen schon früher versprochen hatte. 10 Tage danach, an Pfingsten, sandte er dann den Heiligen Geist. Und die Apostel und Jünger reagieren. Vom Heiligen Geist begabt und gestärkt, verkünden sie der zusammengelaufenen Menschenmenge eine erschreckende Tatsache. Gott hat Jesus von Nazareth, den sie mit Hilfe der römischen Obrigkeit getötet hatten, zum Herrn und Christus gemacht. Das ging ihnen durchs Herz und viele fragen sich betroffen, was sollen wir tun, liebe Brüder? Gute Frage. Gute Reaktion. Offenbar ist bei ihrer Reaktion Gottes Aktion vorangegangen. Und ich habe jetzt 3 Punkte zu Gottes Aktion und den Reaktionen der Menschen. Erstens Gottes Aktion, Doppelpunkt ihre Bekehrung. Zweitens Gottes Aktion, ihre Taufe. Drittens Gottes Aktion, ihr Leben. Erste Aktion Gottes, Bekehrung. Also bisher haben wir auf den ersten Blick wenig von Gott in Aktion gesehen. Jesus wurde ja von der Kirchenführung und den Zuhörern aufgrund ihrer sündigen Auflehnung gegen Gott getötet. Sie waren in Aktion. Allerdings hat der Herr Jesus das schon zuvor seinen Jüngern gesagt. Und Petrus hat eben in seiner Pfingstpredigt gesagt, dass er nach Gottes Plan und Vorsehung gekreuzigt wurde. An für sich waren Gott und Jesus, also die wahren Akteure. Jesu Auferstehung war auch Gottes Aktion und das Senden des Heiligen Geistes, wo die Predigt dann den Zuhörern durchs Herz geht, ist Aktion des Heiligen Geistes. Also, der hat sie wiedergeboren, sodass sie fragen, was sie tun sollen. Denn in Apostelgeschichte 7 bezeugt Stephanus genauso wie Petrus Jesus Christus und ihre Sünde. Das ist immer ein Doppeltes. Und das trifft da auch ihr Herz. Aber sie bringen den Stephanus um. Wer mit seiner Sünde konfrontiert wird, wehrt an für sich das mehr oder weniger aggressiv ab. Aber die hier am Pfingsten zeigen, dass sie ihre Sünde nicht nur erkennen, sondern sich nach Vergebung, nach Evangelium sehnen. Sie wurden offenbar geistlich lebendig gemacht, aus ihrem Tod in Sünden wiedergeboren, wie Epheser 2,1 das sagt. Und Petrus sagt ihnen dann, als sie eben fragen, was sollen wir tun, als es ihnen durchs Herz geht, er sagt ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ja, kommt jetzt endlich die Aktion der Menschen? Jein. Denn Buße ist Aktion Gottes, ist seine Gabe. Wie in Apostelgeschichte 11,18 steht, als sie das hörten, beruhigten sie sich, priesen Gott und sprachen, also hat Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Und 2. Timotheus 2,25 weist an, Widerspenstige mit Sanftmut zurechtzuweisen und sagt, vielleicht gibt Gott ihnen Buße, die Wahrheit zu erkennen. Ich füge hinzu, dass mit dem Erkennen von Sünde und der Wahrheit ist jeweils auch Einssein mit dem Erkannten. Also entweder mit der Wahrheit oder der Sünde und dann auch mit dem, der erlöst von Sünde. Aber was ist eigentlich Buße? Da sagte ein Jurist zu seiner Frau, zu einer Frau, sie hätte Paranoia. Das heißt, sie sei neben dem Verstand. Und Petrus verlangt hier in Gottes Namen Buße, das ist Metanoia, Umdenken oder Sinnesänderung. Das hat alles mit dem Verstand zu tun, beides, Paranoia und Metanoia. Und was Petrus hier meint, betrifft erstens den Verstand. Man erkennt, dass das bisherige Leben sündig war und Schuld, Unreinheit und Hilflosigkeit nach sich zog. Es betrifft auch das Gefühl, man ist traurig, weil man gegen den heiligen, gerechten Gott gesündigt hat. Es tut einem leid. Drittens betrifft es auch die Buße, den Willen. Man wendet sich von der Sünde ab und sucht Vergebung, Reinigung und Einheit mit Jesus Christus. Also zur Paranoia sagt man auch verrückt sein. Bei der hier von Gott verlangten und gegebenen Metanoia wird man zum Erlöser von Sünde hin verrückt. Ist ein Unterschied. Wenn man Buße tut, wenn man das mit Verstand, Gefühl und Willen will, ist es Gottes Aktion. Er zieht zu seinem Sohn, wie Johannes 6 dreimal betont. Buße, Umkehr, Sinnesänderung ist das ganze Leben lang notwendig und wichtig. Abkehr von Sünde und Hinrücken zum Herrn. Das ist hoffentlich auch die uns geschenkte Reaktion. Ich komme zum zweiten Punkt. Gottes Aktion, ihre Taufe. Petrus sagt, dass sie sich auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen sollen. Ausgerechnet auf ihn, den sie indirekt umgebracht haben. Denn ja, ihre Sünde hat ihn ja ans Kreuz gebracht, auch wenn sie nicht direkt beteiligt waren. Ihre Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Und diese Taufe, die gilt auch uns, genauso wie die Umkehr, wenn wir möchten, dass er für unsere Sünden in Gottes Gericht gegangen ist, für unsere. Die Taufe ist sein Bundessiegel für uns, ähnlich dem Ehering, der den Ehebund besiegelt. Wie der Ring nicht die Ehe ist, ist die Taufe allerdings auch nicht die Wiedergeburt. Sie ist Gottes Siegel, das den Gnadenbund zusichert oder den Ehebund zusichert und ist völlig unnütz, wenn Getaufte nicht dem Herrn Jesus folgen. Laut Vers 39 gilt der Gnadenbund auch den Kindern der Wiedergeborenen und Bekehrten und allen Menschen, die Gott noch herzurufen wird. Ihnen gilt die Zusage des Heiligen Geistes. Und das ist gut so. Jedenfalls fast. Ist das wirklich wahr? Echt? Alle taufen und dann werden sie wiedergeboren, wie die Volkskirchen behaupten? Alle taufen? Ja, gläubige Eltern sollen ihre Kinder in den Gnadenbund hineinholen, in dem sie selbst sind. Das ist ihre gottgegebene Aufgabe im Alten und Neuen Testament. Der nicht unerhebliche Rest ist dann Gottes Bundesaufgabe, wie er hier versprochen hat, dass sie den Heiligen Geist bekommen. Und das Zweite, sind sie alle wiedergeboren durch Großtaufe oder Kindertaufe? Nein, sind sie nicht. Im Wasser untertauchen oder nur besprenkeln ersetzt weder den Heiligen Geist noch den Herrn Jesus. Sie ist lediglich ein Siegel für Gottes Heilstaten durch seinen Sohn. Sie bestätigt das, was Gott getan hat. Wiedergeburt ist Gottes Aktion, die vor der Buße geschieht und dann die Umkehr oder die Buße bewirkt. Und hier lassen sich 3000 taufen und wurden hinzugetan. Die Taufe bringt in Gottes Haus. Dritter Punkt, Gottes Aktion, ihr Leben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Güter und Besitztümer, verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Alle Tage waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Freude und aufrichtigem Herzen ein. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist an und für sich die Gründung der ersten christlichen Gemeinde. Und wie es Gottes Aktion war, sie geistlich zu gebären, neu zu gebären, ihre Umkehr zu bewirken, ist es auch seine Aktion, sie zur Gemeinde Jesu hinzuzufügen. Er fügt hinzu, die gerettet werden. Die Apostel und die 3000, die reagieren nur. Aber sie reagieren gut. Gemeinde, das fangen wir mit Kirche an, in die sie da hineinfügt, damit sie gerettet werden. Kirche kommt von Kyriakie, das heißt dem Herrn gehörend. Gottes Haus hat vier Eckpfeiler, innerhalb derer er schafft, und zwar kreativ schafft. Tempel des Heiligen Geistes, wie die Gemeinde oder die Kirche auch genannt wird, ist eben da, wo er geistlich schafft. Und die Gemeinde oder die Kirche wird auch in 2. Korinther 5 und Galater 6 die neue Schöpfung genannt. Und sie ist ein Stück Himmel auf Erden. Das sind Menschen, die ihm vertrauen und ihn ehren. Und ja, die Gemeinde wird auch als Leib und Braut Christi bezeichnet. Das ist das Schönste an für sich, der Leib Christi oder seine Braut. Laut Epheserbrief ist das Haupt von ihr im Himmel. Aber er regiert sein Leib oder seine Braut vom Himmel aus, belebt sie, entlastet sie, weist sie zurecht und er ist nur durch sein Wort und seinen Geist in ihrer Mitte. Ganz so hat er es versprochen in der Gemeinderede in Matthäus 18. Ja, und was tut sein Leib? Was tut seine Braut? Endlich kommen wir sozusagen zu unseren Aktionen, nicht wahr? Nein, wir kommen nur zur guten Reaktion. Erstens, sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel. Also die Apostel lehren Jesus Christus, dass er an ihrer Stelle von Gott gerichtet wurde, dass er für sie von Gott auferweckt wurde, für sie, dass er ihr König ist, der sie schon ins himmlische Reich aufgenommen hat, dass er sie mit all seiner Macht regiert, anweist, zurechtbringt, aufbaut und beschützt. Dass er als Hohepriester oder Vermittler für ihre Sünden bei Gott bittet und ihre Seele davon entlastet, wenn sie sie ihm bekennen. Dass er sie durch sein Wort regiert, anweist, zurechtbringt, aufbaut, beschützt. Ja, ich habe schon gesagt, aber er tut das als der allmächtige König durch sein Wort. Und das ist weit angenehmer, wenn er es durch sein Wort tut, als wenn er seine Macht dazu einsetzen muss. Darum hört seine Gemeinde gern auf sein Wort. Es tut dir gut. Und seine Gemeinde liebt sein Wort, seine Braut liebt sein Wort, wenn er mit ihr kommuniziert. Das Zweite, was sie tun, ist, sie bleiben ständig in der Gemeinschaft von Gottes Familie. Und das ist auch etwas Gutes und Nötiges. Bei den Glaubensgeschwistern, da ist gut, sie sind ja die neue Familie, mit denen sie die Ewigkeit verbringen werden. Sie sind eines Geistes mit ihnen, sodass sie aufrichtig und echt auch das Vaterunser gemeinsam beten können. Das tut gut. Die Gemeinschaft in der ersten Zeit war sehr, sehr eng. Sie achteten aufeinander, sie halfen sich gegenseitig, sodass sie sogar manche ihren Besitz verkauften, um die Not von anderen zu lindern. Sie pflegten weniger eine seelische als eine Geistesgemeinschaft. Sie waren eines Geistes. Alles erlöste Sünde mit demselben Herrn und Geist. Sie hatten dasselbe Ziel, den Herrn durch ihr Sein zu ehren. Und das taten sie, indem sie ihren Geschwistern halfen. Also nicht nur die rechte Lehre, sondern auch diese Gemeinschaft macht den Leib oder die Braut Christi aus. Anfangs trafen sie sich im Tempel, bis die antichristliche Kirchenleitung sie verfolgte. der Jesus nennt in seinen Briefen, in der Offenbarung, antichristliche Kirchen, Versammlungen des Satans. Da herrscht die Sünde. Da herrscht nicht er. An ihnen sollen die Seinen keinen Anteil haben. Auch heute nicht. Später trafen sie sich unter der Woche, wann möglich und vor allem, und das immer am Tag der Auferstehung ihres Herrn und dem Kommen des Heiligen Geistes, eben am Sonntag. Auferstanden ist er am Sonntag, der Heilige Geist ist am Sonntag gekommen. Das haben sie hochgehalten. Das dritte, sie blieben beständig im Brotbrechen. Das Brotbrechen, oder wie es im 1. Korinther 11 als Mahl des Herrn bezeichnet wird, es ist das Abendmahl, das sie am Sonntag feierten. Es ist nach der Taufe das zweite Siegel des Bundes, das seiner Gemeinde die Heilstaten ihres Herrn handgreiflich und auch kostbar, also zum Kosten, versichert. Es versichert die Gläubigen. Ein Siegel, das sie auch verpflichtet, entsprechend zu reagieren. Das vierte, was sie tun, sie bleiben beständig in den Gebeten. Gemeint ist das gemeinsame Gebet, so wie es der Herr Jesus gelehrt hat, Vater unser. Wie auch die Psalmen als Vorbild zeigen oder freies Gebet, das war auch möglich. Und wenn sie die Psalmen gebetet haben oder gesungen haben, gut, das haben sie gemeinsam getan. Wenn jemand gebetet hat und die Geschwister das durch ihr Amen bestätigt und bekräftigt haben, auch gut, denn sie stellen sich hinter dieses Gebet, als ob es ihres wäre. Es ist gemeinsames Lob, dieses beständig in den Gebeten bleiben, wie eben auch in den Psalmen und Liedern, die gesungen werden. Es ist auch gemeinsames Bitten bei Nöten und so weiter. Entscheidend dabei ist, es ist im Namen des Herrn, so dass er selbst mitbetet. Denn es ist die Braut, sein Leib, der betet. Und da muss ja der Bräutigam oder das Haupt auch eins sein. Wir hören mehr davon in Apostelgeschichte 4, 24. Also diese vier, die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Beten, sind die Säulen der Gemeinde Jesu. Sie sind das Rückgrat des Leibes Jesu. Sie machen die Ehe oder die Beziehung zwischen Bräutigam und Braut aus. Und sie sind alle vier vom Herrn gegeben. Fehlt eine davon, eine dieser Säulen oder eine dieser Gaben, wird es mühsam. Fehlen zwei, ist es kaum mehr Leib oder Braut Christi. Und der Herr ist kaum mehr gegenwärtig. Die vier sind wie die Erlösung, die Wiedergeburt, die Bekehrung von Gott. Wir sind nur die, die sowieso so oder so regieren, reagieren. Ich komme zum Schluss. Der Herr handelte damals und er hat nicht damit aufgehört. Lasst uns der Beweis sein für sein Handeln, für seine Aktion sein. Ja? Dann reagiert bitte ihm entsprechend und gebt euer Amen dazu und euer Leben. Amen. Lasst mich beten. Allmächtiger Gott, du hast deine Liebe bewiesen, indem du deinen Sohn gegeben hast, ihn ins Gericht gestellt, ihn verstoßen hast, ihn sogar verflucht hast, damit du seine Braut seine Gemeinde nicht verstoßen musst, damit du uns nicht verstoßen musst, damit du uns nicht richten musst. Ich danke dir für deinen Sohn, du hast ihn auferweckt zum Leben, ihn zum Herrn gemacht über Himmel und Erde und vor allem zum Herrn über deine Braut, zum guten Bräutigam für deine Braut. Ich danke dir, dass er uns in allem gut tut, für uns bittet, wenn wir sündigen und es ihm bekennen, für uns einsteht, erfolgreich einsteht bei Gott und uns so bewahrt durch sein Wort und seine Macht, dass uns nichts von Gott trennen kann. Allmächtiger Gott, ich danke dir für deinen Sohn, Herr Jesus. Dir befehlen wir uns an, deiner Treue, deiner Güte. Tu uns gut, mach dein Wort und deine Gnade stark in uns und schaff in uns und mit uns etwas zu deiner Ehre, sodass man sieht, wer wir sind und wem wir gehören. Amen. Ich erinnere noch einmal an den nächsten Sonntag. Da ist wieder Gottesdienst im Corona-Modus mit Abstand, den Masken. Aber ja, es ist Gemeinschaft. Ich spreche den Segen aus 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.